Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Unsere erste Folge in diesem Jahr und mir sitzt wie die Jahre zuvor gegenüber der Sakko. Hallo Sakko.
Ein frohes neues Jahr, Joscha.
Schön, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben. Wir haben ja eine kleine Kreativpause gehabt im Dezember, haben uns da ein bisschen zurückgenommen, haben aber neue Ideen, haben auch viel Feedback bekommen und das wollen wir so ein bisschen mit einpflegen lassen. Im Titel steht es ja schon, unser Thema für heute ist der Buchstabe F. F wie freies Spiel und ich habe ein bisschen was vorbereitet, weil ich witzigerweise über die Jahre einen SWR-Beitrag dazu gelesen bzw. gehört habe. Den würde ich gerne vorbringen und sozusagen als kleine Grundlage für unsere heutige Folge nehmen. Das spiegelt viel wider, was wir immer wieder schon hier im Podcast besprochen haben und es strukturiert es aber einfach nochmal ein bisschen. Und zwar geht es ja in der heutigen Podcast-Folge um das freie Spielen. Und es ist, also ich versuche jetzt so einen Mix zu machen aus meinen Worten und dem, was in dem SWR-Beitrag, den ich auch in die Shownotes packe, da versuche ich so einen kleinen Mix reinzumachen. Und das freie Spielen ist so eine der wichtigsten Aktivitäten, um Kreativität, Problemlösungsfähigkeiten und auch soziale Kompetenzen zu entwickeln. So, da gehen wir ja beide absolut mit. Sakko, du krätscht rein, wenn du irgendwas komplett anders siehst, okay?
Das mache ich.
Gut. Und die vier zentralen Aspekte, die dieser Beitrag quasi rausarbeitet, die passen auch sehr, sehr gut auf den Fußball. Und zwar ist der erste zentrale Aspekt des freien Spielens nämlich Spiel als Entwicklungsmotor. Denn Spielen ist ja nicht nur ein Zeitvertreib, es hilft uns, wichtige Fähigkeiten zu lernen, die im späteren Leben nützlich sind. Kinder wie Erwachsene können durch das Spiel neue Ideen entwickeln, Probleme lösen und besser mit anderen zusammenarbeiten. Das als erster Punkt. Der zweite Punkt, den dieser Beitrag rausarbeitet, ist, das freie Spiel ist oft nicht wirklich frei. Denn das sogenannte freie Spiel ist oft weniger frei, als es scheint. Wenn Eltern oder Trainer im Hintergrund ein bestimmtes Ziel verfolgen, beeinflusst das Spielverhalten. Ein Spiel ist nur dann wirklich frei, wenn keine äußeren Vorgaben oder Erwartungen, ganz wichtig, vorhanden sind und die Spielenden alles selbst bestimmen. Der dritte Punkt, Lernen durch Freiwilligkeit. Bei echtem freiem Spiel lernen wir am meisten, weil wir es aus eigener Motivation heraus tun. Wir setzen uns selbst Herausforderungen, finden Lösungen und entwickeln eigene Werte. Wenn von außen Regeln oder Ziele vorgegeben werden, geht diese Freiheit verloren und damit auch Teil des Lernens. Und der vierte und letzte Punkt, Auswirkungen auf die Gesellschaft oder auch auf die Mannschaft in unserem Beispiel. Heutzutage haben Kinder durch feste Zeitpläne oder organisierte Freizeitangebote immer weniger Raum für freies Spiel. Das kann langfristig ihre Fähigkeit beeinträchtigen, eigenständig zu denken und sich selbst zu organisieren. Diese Punkte werfen jetzt die Frage auf, was bedeutet es denn für uns eigentlich, Sakko, also für uns als Trainer, Trainerinnen, Eltern, Jugendleiter, aber auch vielleicht Trainermamas, Trainerpapas, Elternteile von Fußballspielern. Was fangen wir damit an? Thema freies Spiel im Kinder- und Jugendfußball.
Ja, ich hätte da direkt eine Rückfrage und bitte um quasi deine Einschätzung. Bei deinem zweiten Punkt, das freie Spiel ist oft weniger frei, als es scheint. Da haben wir ja oft so, was den Trainingsbetrieb oder auch so, ich nenne es mal Trends angeht, in der allgemeinen Trainingsmethodik, sowas wie vom Bolzplatz ins Training. Nach dem Motto, die Kinder bolzen nicht mehr, jetzt müssen wir das freie Spiel eben verstärkt ins Training bewegen. Ist das unter diesem Aspekt denn überhaupt möglich? Also ist es überhaupt möglich, das freie Spiel im Training abzubilden, weil wir diesen klaren Rahmen haben, weil da ein Trainer, ein Übungsleiter da ist? Also wie siehst du das? Ist das ja. Also ist es dann Schwachsinn? Also ich frage mich quasi, müssen wir uns da nicht eigentlich weglassen, wenn das freie Spiel nicht wirklich frei ist?
Ich glaube, weglassen darf man es nicht, weil es ja immer noch Spielen beinhaltet und Spielen per se mal irgendwas was Gutes ist. Ich glaube, es wird einfach nicht der genauen Definition von freiem Spielen gerecht. Also ein gutes Beispiel, das ich da immer mir denke, ist ja, wir sprechen ja immer von einer Tummelphase, die Kinder vor dem Training haben sollen, wo sie sich einfach frei ein bisschen bewegen und irgendwas machen dürfen. Wenn ich mir die Tummelphase vor dem Training anschaue und wenn ich mir meine Neffen und Nichten oder auch uns selber früher auf dem Hartplatz anschaue, wo wir ja auch sowas wie eine verlängerte Tummelphase vor dem Training hatten, dann unterscheidet sich das ja schon sehr, sehr stark. Also auf dem Hartplatz habe ich den Ball halt genommen und habe ihn, weiß ich nicht, 50 Mal in den Himmel geschossen und 50 Mal irgendwo dagegen gedonnert, laut und irgendwie gegen die Eisenwand. Oder ich habe irgendwas anderes Dummes versucht. Wenn ich das jetzt irgendwie in der Tummelphase vor dem Training machen würde, also den Ball irgendwie 100 Meter über den Platz schießen die ganze Zeit, dann wird spätestens am dritten Mal wahrscheinlich irgendein Trainer zu mir kommen und sagen, du Kollege, wir haben gleich noch Training, schau mal, dass du ein bisschen weniger machst. Deshalb glaube ich, ist dieses Unterscheiden, also so wirklich freies Spiel, das gibt es gar nicht mehr im Training selbst, sondern es ist, wenn dann überhaupt, nur ein Spielen oder so ein angeleitetes Spielen. Auch in so Tummelphasen vorm Training. So würde ich das sehen.
Ich habe da, glaube ich, einen ganz ähnlichen Gedanken, dass wir das, was möglich wäre, freispielen oder noch freier spielen zu lassen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir nehmen 10 Kinder, schmeißen die auf den Bolzplatz und die wissen, die nächsten 2 Stunden ist hier kein Erwachsener. Das wäre irgendwie die maximale Form und die größte Anzahl an Freiheitsgraden, die wir denen geben könnten. Und wenn wir das aber jetzt ins Training übertragen und sagen, gut, wir kommen nicht drum herum, dass da irgendwie eine Aufsichtsperson irgendwie da ist, weil das eben, also vielleicht auch versicherungstechnische Themen sind, weil das Themen sind, die den Eltern wichtig sind für die Sicherheit ihrer Kinder und so weiter, heißt, da ist ein Erwachsener mal vor Ort. Jetzt, glaube ich, haben wir sehr häufig, das ist jetzt irgendwie mein Eindruck aus den Rückfragen, die wir in vielen Fortbildungen und Workshops bekommen, genau das, nämlich, was kann ich mit meinen Spielern vor dem Training machen? Habt ihr ein gutes Aufwärmprogramm? Das ist eben schon so der Gedanke. Heißt, sobald ich hier ankomme, will ich es schon strukturiert haben. Und ich weiß noch, damals auch in Hoffenheim, da auch bei uns da im Kinderbereich, da haben wir ja gesagt, okay, es geht halt um 17 Uhr geht's los. Wenn die um 16.30 Uhr da waren, dann durften die einfach eine halbe Stunde machen, was sie wollten. Es wurde ja nichts kommentiert. Also ob der an die Latte franzt den Ball da irgendwie aus 40 Metern oder die irgendwie sich auf die Bank setzen im Sommer und miteinander quatschen, weil die sich dann halt auf dem Training nur sehen und nicht in der Schule. Das war ja komplett einfach egal. Und ich habe aber eher das Gefühl, dass man als Trainerin oder Trainer den Kids diesen Freiraum aktuell gar nicht mehr gibt. Sondern wir wollen ab dem Zeitpunkt, ab dem sie auf dem Platz sind, gibt es klare Regeln, klare Verhaltensweisen und so weiter. Und das überträgt sich dann bis ins Abschlussspiel. Und da finde ich es eigentlich noch fataler. Extrem viele Trainer, die wir so kennen, gehen ja mit der Einstellung an den letzten Teil des Trainings, was irgendwie eine Spielform ist, eine große, mit der Einstellung, ich will da sehen, was wir davor trainiert haben. Und das ist das, was du ja auch schon beschrieben hast, diese Erwartungshaltung, die mit dem freien Spiel einhergeht. So, ich sag denen, okay, Abschlussspiel und dann will ich aber auch ein paar Sachen sehen. Und super viele können sich nicht zurückhalten und da 30 Minuten die Schnauze halten, sagen, jetzt lass ich die mal kicken. Ich habe doch jetzt 60, 70, 80 Minuten mit denen trainiert und denen so viele Informationen mitgegeben. Warum schaffe ich es nicht, hier den Schritt zurückzugehen, mich selber ein bisschen zu entspannen und einfach den Kids beim Kicken zuzugucken. Und das bekommen wir ja auch nicht hin. Ich glaube, aus 2 Gründen. Das eine ist, ich will quasi Inhalte sehen. Also ich will sehen, dass ich eine gewisse Wirksamkeit als Trainer erziele. Ich habe etwas trainiert und wenn das im Spiel jetzt im freien Spiel angewendet wird, dann ist es eine Bestätigung für mich und ein Feedback. Ich habe das gut gemacht, weil die haben es offensichtlich gelernt und können es übertragen. Und das andere ist, zu sagen, irgendwie so ein motivationaler Aspekt. Heißt, wenn das Spiel nicht in der Intensität abläuft, wie ich es mir gerne wünschen würde, dann ist es auch nicht gut und ich muss es korrigieren. Indem ich sage, jetzt reißt euch mal zusammen, jetzt hört mal auf mit dem Scheiß, spielt mal wieder Fußball, was auch immer. Beides ist ja dann weit weg vom freien Spiel. Ich könnte aber diese Restriktion, die ich mitgebe, genau dadurch ein bisschen abschwächen, ja, indem ich einfach sage, Für mich bleibt das Abschlussspiel ungecoacht.
Ja, das ist ja, das trifft ja auch dann ganz gut auf diesen vierten Punkt, nämlich, also die benennen es im Beitrag Auswirkungen auf die Gesellschaft. Heutzutage haben Kinder durch feste Zeitpläne oder organisierte Freizeitangebote immer weniger Raum für das freie Spiel. Das ist ja auch was, was wir ganz oft bei diesen überambitionierten Trainern, ich nenne es jetzt mal überambitionierte Breitensporttrainer, sehen, die sagen, ja, aber meine Jungs und Mädels, die brauchen mich, dass ich nebendran stehe, weil sonst organisiert sich das Spiel nicht. Ja, dann kippt es zu sehr, dann werden die zu schnell aggressiv, es wird zu sehr eine komische Stimmung aufgebaut innerhalb des Trainings, weil die halt alle so geil performen wollen. Und das ist aber ganz oft ist das gar nicht der Punkt, sondern die sind halt sehr, sehr trainerfixiert. Und wir kennen ja diese Art von Mannschaften dann auch, die einfach sehr, sehr viel auf Drill irgendwie unterwegs sind und mit klaren Strukturen, obwohl es in der F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend vielleicht gar nicht der passende Rahmen ist. Und die entsprechend können dann gar nicht miteinander selbst spielen. So, weil sie das nicht gelernt haben, quasi in 4 gegen 4, wo es eine strittige Entscheidung gibt. Oder gleiche Beispiel auch ja bei Funinho. Sind ja immer die gleichen Trainer, die sagen, nee, wir brauchen doch aber einen Trainer. Die können sich doch nicht selber organisieren im 3 gegen 3, die Kinder. Da kann ich dir ganz genau sagen, was die Grundmotivation, Intention dieser Trainer ist. So, weil sie halt es nicht gelernt haben, wahrscheinlich selber auch nicht gelernt haben, beziehungsweise es ihren Kindern selber auch nicht beigebracht haben im Training, sich selber zu organisieren. Dann gibt es mal eine strittige Entscheidung und dann habe ich auch mal eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter oder von irgendjemand anderem. Aber so ist es halt. Und das ist eben genau das, was ganz oft auch abhanden kommt.
Ich denke, gerade drüber nach, weil die Idee wäre zu sagen, wir schaffen es vielleicht beides abzubilden in dem Verein, also sowohl das freie Spiel wie auch das organisierte Training. Und da ist ja dann oft das Argument, ja, wer soll denn auch noch diese Spielstunden betreuen? Wir haben ja keine Ehrenamtlichen, die das machen und kein Geld, um jemanden zu bezahlen, dass er sich daneben hinstellt. Und da, ich meine, plädieren wir ja schon jetzt länger darauf zu sagen, man muss die Eltern von Anfang an verpflichten. Also das Bambini-Training ist grundsätzlich so aufgebaut, dass es einmal Training gibt und der zweite Termin die Woche ist Spielen. Und dieses Spielen ist betreut durch Eltern und das Training ist betreut durch denjenigen, der sich gemeldet hat, in der Regel auch ein Elternteil, der gesagt hat, ich mache das einmal die Woche und überlege mir ein, zwei Übungen, die denen Spaß machen. Dadurch würdest du viel einfacher irgendwie einen Bambini-Trainer, Trainerinnen finden können und die Eltern von Anfang an einbinden und kannst auch sagen als Elternteil, nee, möchte ich nicht. Und dann darf das Kind gerne für den Mitgliedsbeitrag eben nur den einen Donnerstag teilnehmen. Am Dienstag, am Spieletag darf es aber nicht teilnehmen, wenn du dich als Elternteil nicht eingetragen hast. Ich glaube, das wäre ein faires Modell für alle Seiten. Oder, hier wird es aber ein bisschen technischer, weil ich sehe das ja jetzt aktuell in meinem Sportverein, wenn man so will. Wir hatten das damals in einem ähnlichen Modell, als wir beide noch in Mannheim gewohnt haben und dort in so einer Art CrossFit-Box eigentlich teilgenommen haben. Die haben eine App genutzt, die es, glaube ich, also haufenweise gibt, wo die ihre Kurse eingetragen haben. Also der Anbieter hat seine Kurse eingetragen. Von Montag bis Sonntag zu den gewissen Uhrzeiten kann man sich anmelden für 60 Minuten. Und jetzt ist da bei deiner Registrierung quasi dein Abo hinterlegt. Und du hast quasi das Abo, dass du an 2 Kursen die Woche teilnehmen darfst, an 3 Kursen die Woche, an unlimitierten Kursen. Oder du machst nur 2 Kurse die Woche und jeden, den du zusätzlich noch annehmen willst, da bezahlst du dann einmalig einen Beitrag direkt über die App. Das landet beim Anbieter auf dem Konto. Das ist super einfach, das sind keine technischen Experten, die das da vor Ort machen, sondern es ist eine Registrierung, das dauert wahrscheinlich einen Tag, bis du alles angelegt hast. Worauf ich hinaus will, ist halt zu sagen, ich frage meine A- oder B-Jugend, wer möchte sich jeden Freitag 50 Euro verdienen und ich biete quasi von 14 bis 16 Uhr diese Spielstunde an, die ist betreut durch unsere eigenen Jugendspieler, der verdient damit 200 Euro Übungsleiterpauschale im Monat und die Eltern haben die Möglichkeit, diesen Kurs dazu zu buchen. Ja, der ist offen für F- und E-Jugend oder Bambini F oder E und D, was auch immer. Mit einer maximalen Teilnehmeranzahl, First Come, First Serve. Und dann mache ich da so eine Art eigene Fußballschule. Im CrossFit-Bereich nennt man das ja ein Drop-In. Also ich buche mir einen einzigen Termin und Kurs dazu, zu meiner normalen Standardmitgliedschaft, wo das Training drin ist. Aber ich sage, ich hätte gern, dass mein Kind noch mehr betreut ist. Es spielt so super gerne Fußball. Und aktuell rennen die Kinder ja dann zu den ganzen Fußballschulen der Bundesligisten, wo ja das Training auch mal besser, auch mal schlechter ist. Aber zu sagen, hey, wie schaffen wir es denn, mehr Angebote im Verein zu kreieren? Und ich glaube, das könnte eine Möglichkeit sein, wie es gestalten könnte.
Quasi ein freies Spiel ermöglichen durch Angebote außerhalb der Trainingszeit. Was mich bei dieser Frage jetzt noch umtreibt, und da bin ich gespannt, was du sagst. Ich bin ja selber Trainer tätig und die Wunschvorstellung, die alle Trainer eint, ist ja die Wunschvorstellung, ein Spieler kommt zum Trainer und fragt ihn, hey Trainer, ich fühle mich in Situation XY unwohl, was kann ich besser machen? Ja, mein Coaching als Trainer ist ja zu 99% ist es ja irgendwie Stochern im Dunkeln und ich beobachte was auf dem Feld, im Training und denke mir, ja, das könnte vielleicht das Problem lösen, weiß ja aber nie irgendwie, was da wirklich dahinter steckt. Wie würdest du denn das angehen, also dieses freie Spielen in Einklang zu bringen mit, das braucht ein einzelner Spieler von mir, um irgendwie weiterzukommen in seiner fußballerischen Entwicklung? Also das steht dem ja, irgendwie steht es dem ja im Weg zu sagen, naja, ich lasse meine Spieler, Spielerinnen, lasse ich sie frei spielen und gebe denen die Möglichkeit, im 4 gegen 4, 5 gegen 5 aktiv zu sein im Training, ohne dass ich was sage. Auf der anderen Seite möchte ich denen ja aber auch irgendwie helfen, sozusagen mit ihren Problemen klarzukommen. Wie würdest du das denn einordnen bzw. angehen, um das irgendwie in den Einklang zu bekommen? Wirklich freies Spielen und sich fort- und weiterentwickeln? Oder ist es einfach nur eine Kopfsache des Trainers, mehr oder weniger?
Ja, ich glaube, bei dir muss man jetzt dazu sagen, dass es bei dir ja streng genommen von Wochenende zu Wochenende geht. Es geht darum, das Spiel zu gewinnen.
Nö.
Langfristige Entwicklung ist ja jetzt nicht so relevant, der Tabellenplatz durchaus. Also ich glaube, das muss man unterscheiden, weil wir jetzt gerade eben auch gesagt hatten, das Freispiel einfach mal ungecoacht lassen. Du bist jetzt in einer anderen Situation, das sind ja Erwachsene, die vielleicht also Fragezeichen mehr Inhalte aufnehmen können oder auch nicht, je nach Spielertyp. Was mir da eigentlich sofort einfällt als Thema, aber dadurch verleihst du dem freien Spiel natürlich eine Richtung wieder, ist zu sagen, wie wäre es mit bewussten Reflexionspausen? Also entweder in der Gruppe, Kleingruppen, positionsspezifisch oder individuell zu sagen, wir spielen 2x10, 2x15 Minuten. Und in dieser Pause dazwischen gibt es aber eine klargestellte Reflexionsaufgabe. Also kann ja am Anfang sehr allgemein gehalten sein. Was ist so die eine Sache, wo ihr von euch selber sagt, da erfüllt ihr taktisch genau das, woran wir als Mannschaft schon seit Wochen arbeiten? Also was habt ihr sehr, sehr gut gemacht in diesem Bereich? Und was hat gar nicht funktioniert? Genauso kann man es ja technisch machen oder positionsspezifisch, was auch immer, motivational, so ein bisschen in Richtung unserer Schlüsselmomente und Schlüsselmomentkarten und dazu sagen, wenn wir, glaube ich, wollen, dass die Spieler irgendwann aktiv auf uns zukommen, dann müssen wir ihnen auch bewusst den Raum geben, diesen Muskel zu trainieren, diesen Reflexionsmuskel, also selber zu lernen, kurz innezuhalten und sich zu fragen, okay, Moment mal, was war denn das jetzt gerade? Und ich glaube, dass das für mich persönlich mein Ansatz wäre, um über Wochen, Monate, Jahre vielleicht sogar die Spieler so mündig zu machen, dass das, was der Stanley ja von den Hamburg Towers, ich habe es mal erzählt, vor Ort in einer Fragerunde, also Basketballverein gesagt hat, der gemeint hat, unser Kapitän, wenn ihm in der Übung oder in der Spielform was auffällt, hat er das Recht, genauso wie ein Trainer, die Übung anzuhalten und seinen Inhalt zu platzieren. Also zu sagen, hey, Moment, Jungs, funktioniert gerade hier gar nicht. Und das mit der Runde zu besprechen. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Typfrage, sondern auch eine Erziehungsfrage. Ich glaube, so könnte man es aber vielleicht dahin entwickeln mit der Zeit.
Ja, definitiv. Und es trifft ja auch, wie gesagt, diesen vierten Punkt, dieses Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wenn ich das halt mit Kindern anfange, in der FE-Jugend, D-Jugend, dann wird es oben heraus deutlich, deutlich einfacher. Ja, egal, den Punkt, den ich jetzt machen wollte, da geht es soweit. was ich in dem Kontext noch gerne loswerden möchte zum Thema freies Spiel. Wir beziehen uns jetzt ja immer sehr, haben uns jetzt sehr auf Gruppen bezogen. Und du kennst ja sicherlich dieses Video von Dimitar Berbatov. Das war letzten Sommer, war das, glaube ich, es ist doch viral gegangen, dass er irgendwie halbnackt in der Unterhose den Ball gegen die Wand donnert und quasi das eine Stunde lang macht. Weiß nicht, ob dir das untergekommen ist in deinem Instagram-Feed. Also so klassische Wallball-Drills würde man das nennen. Also der steht wirklich vor einer Steinwand und hält den Ball hoch die ganze Zeit barfuß bei sich im Garten. Und das ging extrem viral und ich habe extrem viel Rückmeldung zu diesem Video bekommen. Und ich sage dir, 99% dieser Menschen haben den Sinn beziehungsweise das Schöne daran nicht verstanden. Was glaubst du denn, waren 99% der Interpretationen dieses Videos von den Fußballtrainerinnen und Fußballtrainern, die mir das zugeschickt haben? Mit Joscha, schau mal, was der Berbatov da macht.
Ich könnte mir vorstellen, dass es den Trainern darum ging, schau mal, was es braucht, um dahin zu kommen, wo er ist quasi. Also wenn selbst der noch an den Basics arbeitet, dann müssen wir bei unseren Kindern auch in dem Bereich arbeiten. So diesen Rückschuss kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und genau, da war es auch dieses, schau mal, wie isoliert er trainiert. Der hat eine Steinwand, stellt sich davor und macht es eine Stunde lang in der prallen Hitze. So, das müssten wir doch jetzt eigentlich auch machen, um unsere Technik auf Weltklasse-Niveau zu bringen. In meinen Augen ist es aber komplett am Ziel vorbei, sondern das trifft viel, viel mehr das Thema unseres heutigen Podcasts, nämlich das freie Spielen. Der geht halt raus und macht, auf was er Bock hat, hat jetzt halt seine Kamera da aufgestellt oder sein Handy und filmt sich dabei, wie er das macht, was er wahrscheinlich als Jugendlicher auch schon gemacht hat. So, wahrscheinlich so alt wie der ist, gab es damals noch keine PlayStation, Xbox, was auch immer. Heißt, er hat sich seine Zeit damit verbracht. Was ist er? Also Rumäne, Kroate, was auch immer. Dass er, oder Serbe? Ich weiß es nicht. Dass er halt genau das gemacht hat. Er hat halt gespielt, für sich alleine gespielt. Und das war halt die Form von ihm, seines Spielens. So. Und ihm ging es dann nicht um einen expliziten Technikerwerb im Sinne von, ich mache jetzt genau das 1000 Mal und dann funktioniert es beim nächsten Mal besser. Sondern Grundintention, die er bestimmt seit seinem Kindesalter macht, ist, ich gehe raus, ich mache irgendwas mit dem Ball, ich spiele frei, ohne Erwartung von irgendjemanden außerhalb, ohne dass mir das irgendjemand aufgetragen hat. Und das hat er halt durchgeführt, weil er halt Bock an dem freien Spiel für sich selbst hatte. Und nicht, oh Gott, ich muss jetzt isoliert 100-mal den Ball gegen die Wand klatschen.
Das ist ja auch das Interessante. Also ich finde das einen super spannenden Gedanken, weil wir bei Trainern ja oft den Mechanismus sehen, zu sagen, okay, es gibt welche, die machen super viel isoliert und wir machen das jetzt auch und zwar mit allen. Und dadurch trainieren wir so dieses, eigentlich nur das Symptom. Ja, also wir sehen jetzt solche Spieler, die überaus motiviert sind, die so etwas machen, weil sie Spaß dran haben, weil sie gerne rausgehen, weil die gerne auf den Bolzer mit zwei Bällen gehen und dann halt 200 Freistöße schießen oder nach dem Training länger bleiben. Also die intrinsische Motivation ist da und die führt auf Handlungsebene dazu, dass sie sowas machen. Und wir nehmen das und diese Spieler sind ja auch gut und die Besten und die Besseren. Und jetzt nehmen wir das, was die da machen und stülpen das quasi über die drüber, die darauf gar keinen Bock haben. Und rauskommt ein Spieler, der unmotiviert diese Sache tun muss, was für sein Lernen und seinen Lernerfolg und für seine Entwicklung, also maximales Ergebnis wäre, er entwickelt sich deutlich langsamer als dieser Spieler, der Bock drauf hat. Also er macht's widerwillig und wird dadurch irgendwie ein bisschen besser. Oder es killt ihm jegliche Motivation, überhaupt irgendwie da weiterzumachen und seine Neugier zu behalten für diesen Sport. Und ich glaube, das ist das, was oft nicht verstanden wird, auch wenn dann Breitensporttrainer in die NLZs gucken und sagen, ja, guck mal, was die da machen. Die machen ja auch sowas. Schau mal, wie auch der Klassiker so verhalten auf der Tribüne bei den Turnieren. Was ich das schon gesehen habe bei diesen Kinderturnieren, dass dann der Dorftrainer aus der F-Jugend zu seinen Kindern sagt, guck mal, seht ihr, wie die Bayern da sitzen, die U9 von den Bayern? Da spricht keiner und die gucken aufs Spielfeld und die analysieren ihren nächsten Gegner. So, dass die A, in einem extremen Druck ausgesetzt sind, diese anderen Kinder, und B, vielleicht einfach deswegen bei den Bayern sind, weil sie dazu in der Lage sind, also eine gewisse Reife in diesem Alter haben, was dafür gesorgt hat, dass sie ausgewählt werden und jetzt in der Lage sind, ruhig auf einer Tribüne zu sitzen, weil der Trainer ihnen einmal gesagt hat, ihr müsst euch ausruhen fürs nächste Spiel, damit ihr die beste Leistung bringt und die alle Bock haben auf Leistung, dann ist das das Ergebnis. Und jetzt will ich von meiner Rasselbande, wo alles dabei ist, dass die genau so sind. Und da sind ein, zwei dabei, die sich so gut beherrschen können, dass sie auch so ruhig da sitzen. Aber 10 andere von denen wollen halt eine Bockwurst essen, mit dem Ball im Flur spielen oder in die Nebenhalle gehen und da rumbolzen. Und ich glaube, da ist ein ganz großes Problem auch, weil wir auch da als Trainer, die ja irgendwie auch Ambitionen haben, nicht in der Lage sind zu reflektieren zwischen diesen Gruppen und Unterschieden, die wir haben. Und da bin ich voll bei dir. Also dieses, wir nehmen etwas, das für den anderen genau das Richtige ist und denken, dass es für alle anderen auch perfekt ist. Ich hatte erst letzte Woche die Diskussion mit dem Trainerkollegen über so die Ableitung von technischen Lernzielen anhand von so Goldstandards. Bedeutet, wir analysieren, wie Erling Haaland seine Tore schießt und nehmen das als Goldstandard, weil er aktuell einer der erfolgreichsten Stürmer überhaupt ist und sagen jetzt unseren U15 bis U19 Spielern und Individualtrainern, wir müssen so trainieren. Weil, um auf dieses Top-Niveau zu kommen, ist das die Voraussetzung offensichtlich, was der Profifußball aktuell erfordert. Und das finde ich so, also so einen falschen Rückschluss. Weil du müsstest ja dann auch sagen, okay, die Stürmer, mit denen ich jetzt aktuell trainiere, haben die auch die körperlichen Voraussetzungen wie mein Zielspieler. Also sind die auch 1 Meter, keine Ahnung, wie groß ist der, 90, mit den gleichen Lauf- und Antrittsgeschwindigkeiten und der gleichen körperlichen Konstitution, dann könnte ich mir vorstellen, dass so ein Spiegeln besser funktioniert. Aber die Realität ist, habe ich nicht. Ich habe keinen, der auch nur ansatzweise so ist. Vielleicht einen. Und jetzt nehme ich diese Goldstandards und stülpe die auf Spieler, die einfach das nicht sind. Und ich habe da auch, sorry, ein letzter Gedanke noch, die Frage aufgeworfen. Wir machen das mit so Spielern wie Mbappé, wie Musiala, wie Haaland. Mit denen machen wir das. Also da definieren wir Goldstandards. Wo es das nie gab, ist bei einem Messi. Okay, Messi ist als Dribbler, als 1-gegen-1 Spieler so und wir bilden jetzt unsere Spieler in der U16, 17, 19 auch so aus, dass sie werden wie Messi. Das hat noch nie irgendjemand gesagt. Warum denn nicht? Also da sagst du, okay, Messi hat was, ein gottgegebenes Talent oder also das kann man nicht nachahmen, das funktioniert nicht. Und ja gut, der ist halt 1,62 Meter groß und bei uns halt in der U19 sind die meisten halt 1,85 auf der Position. Das funktioniert ja nicht. Hey, aber in die andere Richtung machst du es doch genauso. Also da hast du diesen Gedanken nicht, dass es nicht funktioniert.
Um da den Kreis quasi zu schließen und wieder zurückzukommen zu dem freien Spiel, ist ja, man muss sich quasi die Methodik dahinter überlegen. Also wenn ich jemanden ausbilden möchte, dass der Sachen macht wie Erling Haaland, geht es ja nicht darum, ihn zu kopieren, sondern die Methodik sozusagen dahinter zu verstehen. Oder bei einem Mbappé. Ja, wir hatten ein super, super Webinar auch mit Hannes Erhard zum Thema Tore schießen. Fit fürs Großfeld, ich packe den Link mal in die Beschreibung. Der hat analysiert, einmal wie die ganzen Tore gefallen sind während der WM oder EM und hat so ein paar Sachen sich angeguckt bei Mbappé zum Beispiel. Und der nutzt halt seine Abwehrspieler, die vor ihm im Strafraum stehen, nutzt er halt als Hilfe, um Tore besser schießen zu können, indem er sie als Sichtschutz nimmt und halt am Gegner sozusagen vorbeischießt, dass der Torwart gar nicht mehr reagieren kann. So, wenn ich mir diese Sachen ableite, diese Methodiken, die dahinter stecken, dann macht es durchaus Sinn, das Ganze zu kopieren. Und so ist es, glaube ich, auch beim freien Spiel. Und deshalb hatte ich diesen Punkt mit Dimitar Berbatov gebracht. Wenn ich nicht quasi sehe, okay, der kloppt den Ball isoliert gegen die Steinwand, sondern wenn ich sehe, okay, der macht in seiner Freizeit das, auf was er Bock hat, dann ist es genau der richtige Ansatz, den wir beim Thema freien Spiels irgendwie anwenden sollen. Und dann funktioniert es auch, glaube ich, in der Entwicklung von Spielerinnen und Spielern. Spannende Folge, Sakko. Wir haben noch einiges vor 2025. Lass mich da einmal kurz einen kleinen Ausblick geben. Und zwar alle, die schon mal bei PSV Eindhoven mit uns waren. Das haben wir jetzt schon zwei Runden. Es gibt in diesem Jahr eine Premiere, nämlich machen wir PSV Eindhoven Interest Days 2. Da gibt es weitere Informationen im Laufe des Jahres. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Plus wir machen einen Interest Day, nur einen Interest Day mit PSV Eindhoven dieses Jahr wieder, sozusagen für alle Neueinsteiger. Und was es auch im Laufe des Jahres regelmäßig geben wird, sind unsere Webinare. Und da darf ich jetzt schon nochmal hinweisen auf unser Fit fürs Großfeld-Webinar. Und zwar auch im Januar starten wir damit. Das erste Webinar ist das Thema Spiel über den Flügel, variabel und unberechenbar über Außen zum Torerfolg kommen. Ist nicht nur für Großfeldtrainer, ja, wenn du auch einen 9 gegen 9 trainierst, ist das durchaus auch relevant. Und das zweite Webinar ist Torchancen herausspielen, druckvoll und zielstrebig zu vielen und hochwertigen Torchancen kommen. Wann sind die beiden Dinger? Die sind am 22. Januar und am 31. Januar. Müsst nicht live dabei sein, könnt euch auch die Aufzeichnung im Nachgang angucken. Link packe ich in die Shownotes. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Sakko, danke für die erste Folge und ich freue mich aufs nächste Mal.
Bis dahin, Josh.